Und da war dann schon die Frage nach dem Sinn. Also die kam ja schon dort auf, was gebe ich denn jetzt meinen Kindern so als Wert, ne, im Leben mit? Was sage ich ihnen, was ich tue, zu einer Welt, in der ich leben möchte? Was trage ich dazu bei? Und da war eben meine innere Antwort auf diese Frage, dass es auf jeden Fall nicht die Buchhaltung für mich ist.
Papa Hamsterrad, Servus Berufung. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast für berufliche Veränderung, Erfüllung und Sinn. Ich bin Claudia Scheer, deine Expertin für den Neustart mit all seinen Facetten. Wenn du gerade merkst, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst, du um- oder wieder einsteigen möchtest, dann erfährst du hier alles über berufliche Perspektiven und Karrierewege. Hallo und wieder sind wir mal da, Papa Hamsterrad, Servus Berufung und diesmal auch wieder mit einem sehr, sehr lieben Gast, mit Jeanette Albrecht. Liebe Jeanette, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo Claudia, vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier bei dir sein darf und über Baba Herr Hamsterrad sprechen darf.
Ja, genau. Jeanette, magst du dich mal nur so kurz vorstellen, wo kommst du her, wie ist so deine aktuelle Lebenssituation und dann schauen wir es uns von Beginn aus an.
Genau, richtig. Ja, ich komme aus Berlin und wohne hier mit zwei Kindern. Die sind jetzt 9 und 11 Jahre alt und mit meinem Mann. Und bin voll selbstständig mit zwei unterschiedlichen Einkommen.
Okay, so, das klingt ja schon mal spannend, als ob man mit einmal selbstständig nicht genug selbstständig arbeiten würde, oder?
Genau, manche brauchen das eben.
Brauchen das. Okay, liebe Jeanette, kannst du dich erinnern, was du als Kind werden wolltest?
Ich glaube, als Kind wollte ich Pippi Langstrumpf werden.
Ah,
Ich
super.
fand das so toll. Und ja, eigentlich, ja, es steckt auch schon wieder die Freiheit drin, die sich so das ganze Leben lang durchgezogen hat. Und ja, ich würde mal sagen, Pippi Langstrumpf.
Was hat dir an der Pippi gefallen?
Ja, dass sie überall hingereist ist und dass sie ja über alle Hindernisse auch drüber hinweggegangen ist und dieses starke, mutige, eben voranschreitende, das war es eben, über Grenzen hinweg
Ja.
gehend, ja.
Ja, sehr cool. Ich war auch ein Fan von Pippi Langstrumpf. Okay, also Pippi Langstrumpf ist jetzt natürlich keine wahnsinnig erfolgreiche Berufsaussicht. Wie ist denn mit dir dann weitergegangen, so schulisch und mit deinen Ideen, was du werden möchtest und so?
Ja, also ich habe mich da wirklich sehr, sehr schwer getan als Jugendliche, wenn man da vor die Wahl gestellt wird, was will man denn werden mit 18? Also es war mir nicht so klar und bewusst. Also ich wusste, dass ich gerne reise. Schon als Kind fand ich das sehr interessant. Und ich, ja, meine Eltern waren selbstständig und da habe ich immer gern mitgeholfen, wenn sie ihre Kasse gemacht haben. Dann habe ich immer schön ja den Taschenrechner oder die Tippmaschine dann bedient und fand das ganz toll, dass ich es irgendwann auch mal blind machen konnte, also ohne hinzuschauen. Und das waren so zwei Dinge, die mich sehr interessiert haben. Und deshalb habe ich dann entschieden. Einmal hatte ich mich beim Auswärtigen Amt tatsächlich beworben, aber das hatte dann doch nicht gepasst. Dann das zweite war so ein duales Studium im Reisebereich, also Touristik, Fachkraftfrau oder, also auf jeden Fall war es ein Studium. Das hat aber nicht gepasst, weil ich keinen Ausbildungsplatz bekommen habe für den dualen Teil. Und dann hat mein Vater gesagt, so, jetzt hast du alles probiert, jetzt bin ich dran. Durch das meine Eltern selbstständig waren, hatten die viele Kontakte. Und er hat mir dann eine Bürokauffraustelle im Autohaus bei Mercedes besorgt. Und dann hat er gesagt, so, und das machst du jetzt. Du machst das bei uns auch gern und das wird dir bestimmt Spaß machen. Und tatsächlich hat mir das auch Spaß gemacht und habe dann auch meine Ausbildung damit eins beendet. Das hat mir viele Wege eröffnet, weil ich dadurch ein Stipendium erhalten habe und habe dann auch noch, bevor ich überhaupt den Abschluss machen durfte, also man durfte erst mit 25 damals den Bilanzbuchhalter machen, habe ich das schon eher abschließen dürfen aufgrund meiner guten Empfehlungen quasi durch die Zeugnisse vorher. Und war dann eben seit 2001 Bilanzbuchhalter und das habe ich bis 2023 gemacht. Am Anfang war das auch alles schön und abwechslungsreich. Jetzt im Nachgang habe ich auch rausgefunden, im Human Design bin ich eben auch jemand, der so mehr auch die Abwechslung braucht und dass so eintönige, wiederkehrende Aufgaben mich eben sehr schnell auslaugen. Und deshalb hatte ich dann eben auch verschiedene Arbeitgeber und habe dann auch immer wieder neue Projekte zugesprochen bekommen, was wahrscheinlich der Arbeitgeber schon eher entdeckt hat, dass ich eben eher so für die Projekte zuständig bin und da eher meine Erfüllung finde, als jetzt im stupiden Abarbeiten, sage ich jetzt mal. Und ja, also das hat sich, wie gesagt, bis 2023 durchgezogen und das am Ende der Laufbahn des Bilanzbuchhalters, sage ich jetzt mal, war dann aber eher so dieser Burnout tatsächlich gekommen. Da war dann kein neues Projekt mehr in Sicht und habe dann auch mit der Depression heraus gekündigt und habe dann gesagt, nee, jetzt ist hier einfach Schluss. Ich kam nicht mehr und ich möchte das auch nicht mehr.
Ja, okay. Also, ich darf noch einmal ganz kurz ein bisschen zurückspulen. Ja, worin hat so deine Tätigkeit in diesem Bereich Bilanzbuchhaltung, Projekt, weiß ich nicht, was du da in den Projekten gemacht hast, also auch so in Richtung finanzielle Geschichten oder wie war das?
Nee, die Projekte waren eben entweder was zu implementieren, also zum Beispiel eine SAP-Implementierung war zweimal dabei bei zwei unterschiedlichen Firmen, das als Projekt zu sehen und dann da eben auch die Dokumentation für die Grundlagen und Ähnliches zu tätigen, aber natürlich auch die unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche von Anlagenbuchhaltung über Kreditorenbuchhaltung, Debitorenbuchhaltung. Also ich habe im Prinzip alles durchlaufen dürfen, zum Glück. Und irgendwann war eben alles mal durchlaufen und dann kam die Wiederholung.
Also das ist ja oft so, ja. Das ist einem am Anfang ist man natürlich überwältigt von dem, was man da auch bewirken kann. Selbstwirksamkeit ist ja so ein ganz wichtiger Punkt im Leben, ja. Und dass es einem dann ab und zu mal langweilig wird, ja, das verstehe ich gut. ich bin auch sehr lange in verschiedenen Firmen geblieben, habe aber auch immer geschaut, dass ich unterschiedliche Tätigkeiten mache. Also mir geht's da ganz ähnlich wie dir. Okay, woran hast du gemerkt, dass du, weil Burnout ist jetzt als Begriff ja nicht so weit verbreitet wie Burnout, dass du in einem Burnout steckst?
Also ich war schon komplett unterfordert. Also ich habe schon irgendwie versucht, den Tag rundherum zu bekommen, habe dann auch wirklich, war sehr oft krank, war sehr anfällig gewesen für Infekte und es war dann eben auch ja Kopfschmerzen, so das ganze Programm, was man eben sich so vorstellen kann, wie man eine schlechte Lebensqualität haben kann. Ne, auch schlecht geschlafen. Ich glaube, so diese körperliche Verfassung, dieses, ach, jetzt muss ich mich wieder aufraffen, nicht genug Energie zu haben, das war so ein Moment, wo ich dann echt gedacht habe, oh, ich kann so viel mehr in meinem Leben schaffen, als mich jetzt von Energietief zu Energietief zu schleppen und mich trotzdem nicht motivieren zu können.
Und man hatte das Gefühl, den ganzen Tag nichts gemacht zu haben, aber trotzdem total fertig zu sein, oder?
Richtig, genau. Das trifft es auch auf den Punkt, ne? Dass man eben, wie gesagt, weit unter seinen Kapazitäten geblieben ist und trotzdem erschöpft ist und nichts wirklich Wesentliches dazu beigetragen hat, dass die Welt ein bisschen besser wird, ne?
Ja, genau.
Ja.
Okay, also du hast dann eben auch so depressive Verstimmungen bekommen und aus dieser depressiven Verstimmung heraus hast du dich entschieden, du kündigst. Hast du damals irgendeinen Plan gehabt, wie du gekündigt hast? Also irgendeine Perspektive oder wolltest du einfach nur weg von dem?
Ja, ich hatte tatsächlich eine Perspektive, weil ich habe mich, also meine Kinder sind 2014 und 2016 geboren und da war dann schon die Frage nach dem Sinn. Also die kam ja schon dort auf, was gebe ich denn jetzt meinen Kindern so als Wert, ne, im Leben mit? Was sage ich Ihnen, was ich tue zu einer Welt, in der ich leben möchte? Was trage ich dazu bei? Und da war eben meine innere Antwort auf diese Frage, dass es auf jeden Fall nicht die Buchhaltung für mich ist, dass ich da nicht den Mehrwert sehe, den ich gern schöpfen möchte. Und da hat dann eben auch bei mir so angefangen, Ich habe 2012 mit meinem Mann eine Weltreise gemacht und schon da kam so dieser erste Impuls, Mann, es muss doch auch anders gehen, als jetzt nur die ganze Zeit im Büro zu sitzen und da die Zeit abzusitzen, ne? Und da habe ich so schon mit dem Gedanken gespielt, mich mit irgendwas selbstständig zu machen, was mir mehr Freude macht. Und da kamen aber zwei Aspekte rein. A, wusste ich nicht, womit. Und das Zweite war, meine Eltern waren selbstständig und die haben sich quasi gerade in der Wendezeit selbstständig gemacht, als ich 13 war. Und das war natürlich, wenn vorher die Eltern viel Zeit für dich hatten als Kind und plötzlich gar nicht mehr quasi in Anführungsstrichen präsent waren, weil sie ihr Unternehmen aufgebaut haben. Und im Handwerk ist es nun mal so, dass da sehr viel Kapazität auch quasi abfließt von der Familie. Und da habe ich mich doch sehr alleingelassen gefühlt. Und da habe ich gedacht, wenn ich mal Kinder habe, mache ich mich nicht selbstständig. Und dann komme ich aber von dieser Weltreise und denke, irgendwas muss doch anders gehen als so, wie du es jetzt hast. Und habe dann auch 2021 tatsächlich den Entschluss gefasst, mich selbstständig zu machen, erstmal nebenberuflich. Und der rote Faden, den ich dann entdeckt habe neben dem Reisen, war eben das Thema Essen und Ernährung, weil bei uns in der Familie war das schon immer präsent. Ich komme eigentlich ursprünglich aus einer Fleischerfamilie. Und da war Essen immer ein großes Spiel darum gedreht. Und ich habe auch von Kindesbeinen angefangen zu kochen. Also meine Mutter hat mir frühzeitig Kochen beigebracht und es war immer schön und es hat mir auch Spaß gemacht. Und irgendwann aber, als ich ausgezogen bin, habe ich dann in meinen 20er Jahren festgestellt, als ich in einem Startup-Unternehmen gearbeitet habe und nicht so viel Zeit auf Kochen verwenden konnte, dass ich eben durch meine Lebensweise hat noch mehr noch dazu beigetragen, außer das Essen, was ich außer Acht gelassen habe, dass ich krank geworden bin. Und habe mich 1,5 Jahre wirklich mit Symptomen rumgeschlagen, bis dann endlich mal ein Arzt entdeckt hat, dass ich eine Unverträglichkeit habe. Und daraufhin musste ich mich mit dem Thema Ernährung so richtig auseinandersetzen und habe dann irgendwann mich selbst gefragt, warum hat dir deine Mutter nicht gesagt, dass Essen mehr ist, als nur es satt zu machen? Weil als solches habe ich es bis dato immer gesehen, dass es immer nur eine Befriedigung des Hungergefühls ist, aber nicht, dass es eben dazu beiträgt, dass ich eine Energie habe im Körper, dass ich nicht krank bin und dass ich eben mich voller Energie auch fühle. Und kommt ja auch aufs Erscheinungsbild drauf an, ne? Alles, was man so zu sich nimmt. Und da habe ich gesagt, wenn ich mal Kinder habe, sage ich denen das gleich von Anfang an, dass sie dafür zuständig sind und dass sie ihren Körper wirklich hegen und pflegen müssen, weil das das Einzige im Leben ist, was zählt. Weil wenn wir krank sind, nutzt uns alles nichts, nutzt uns das Geld nichts, nutzt uns der Ruhm nichts, gar nichts, weil dann ist alles, die ganze Lebensqualität ist hin, ne? Also von daher ist es wirklich mir ein großes Bedürfnis. Und das habe ich dann auch in meine Selbstständigkeit gepackt und habe die Küchenfamilie gegründet.
Okay, jetzt muss ich trotzdem noch mal kurz zurückspulen.
Ja.
Es kommt ja häufig vor, ja, in meinen vielen Interviews haben viele Menschen eine Weltreise gemacht oder irgendeine lange Reise irgendwo hingemacht. Ja. Das ist oft so der Break, so der einem die notwendige Distanz zu dem gibt, was man bisher gemacht hat und gleichzeitig auch Perspektiven für etwas Neues eröffnet. Was hast du aus dieser Weltreise mitgenommen?
Ja, also die Erwartungshaltungen waren am Anfang sehr hoch an die Weltreise. Und um es jetzt mal mit Goethes Worten zu sagen, solange eine Reise im Außen nicht nach innen führt, ist sie auch nicht beendet. Und das war tatsächlich wir waren 8 Monate unterwegs. Die 8 Monate waren nur ein Anstoß dafür, dass es anders sein kann. Also es hat nur ein Blickfenster aufgemacht. Die große Veränderung in mir, die ich mir persönlich erhofft habe, dass da irgendwie ja jetzt die Erscheinung oder was auch immer kommt, die kam leider nicht. Aber die lag dann eben auf dem Weg. Das war der erste Stein, der so ins Rollen gekommen ist, dass es anders geht und dass man auch mit dieser Reiselust auch infiziert ist. Das sage ich immer jedem, der eine Reise plant. Wenn man sowas tut, dann gibt es kein Zurück mehr, dann wirst du für immer reisen, weil du mit diesem Reisefieber einfach auch infiziert bist. Ne?
Ja.
Und ja, diese Reise nach Indien, die habe ich dann eben erst danach angetreten. Und,
nach Indien?
Nach innen.
Nach innen.
Die Reise nach innen.
Ja.
Um da dann eben auch den Weg durchzugehen. Es ist natürlich, das war auch eine sehr bittere Pille, dass, wenn man zurückkommt, man sich selbst ja doch ein Stück weit verändert hat und eine andere Sicht auf die Dinge hat, aber zu Hause bleibt alles so, wie es ist. Mhm. Und das war relativ schwer zu verarbeiten. Und ja, das war schon so der erste Schritt, glaube ich, bis 2023 zur inneren Kündigung, sage ich jetzt mal. Ne? Also es kamen dann noch mehrere Auszeiten. Also gerade durch die Kinder haben wir dann auch jede Elternzeit genutzt und waren 3 Monate in USA, waren 3 Monate in Europa unterwegs. Und also wie gesagt, also wir haben dann wirklich jede Zeit genutzt, irgendwie zu reisen und einen größeren Abstand wieder zur Arbeit zu haben, um eben nicht ständig im Hamsterrad zu sein.
Und hast du das Gefühl, dass sich deine Umgebung, also die Menschen, mit denen du Kontakt hast oder so, dann auch verändert hat?
Die zu Hause geblieben sind?
Ja, generell. Also, dass man dann quasi seinen bekannten Freundeskreis, dass sich der ein bisschen ändert, wenn man so eine Entscheidung trifft?
Ja, also im weiteren Weg hat der sich verändert, weil ich doch stark auch auf meine Energie geachtet habe und auf mein nicht Wohlbefinden, sage ich jetzt mal, dass ich ausgeglichen bin. Und so Beziehungen, die mir nicht wohltaten, sage ich jetzt mal, habe ich mich schon zurückgezogen und habe gesagt, für mich, nein, in diesen Konflikt oder in diesen Energieräuber möchte ich jetzt nicht gehen, sage ich jetzt mal. Also da hat sich schon einiges verändert, wobei ich auch sagen muss, dass ich an sich sehr, will jetzt nicht sagen zurückgezogener Mensch bin, aber ich bin sehr in mir selbst ruhend und brauche jetzt diesen äußeren Kontakt nicht. Ich brauche auch nicht diese äußere Bestätigung ständig von außen. Also von daher waren die Kontakte auch so vorher schon relativ selektiert.
Okay. Und ich finde, man kann das ja unserer Elterngeneration nicht anlassen, weil die haben es ja auch nicht besser gewusst, als das Essen quasi mal primär eine Ernährungsfunktion hat. Das ist ja auch so Nachkriegsgeneration und so, die haben einfach einen anderen Zugang dazu gehabt.
Mhm.
Aber wie ist das bei dir passiert, dass du dem Essen auf einmal diese Priorität gegeben hast?
Also auf jeden Fall durch die Krankheit. Definitiv. Also das war wirklich Lernen durch Schmerz. Das, wie gesagt, ich hatte 1,5 Jahre wirklich Probleme, Magenkrämpfe, Blähungen, 24 Stunden. Ich bin nicht mehr zum Sport gegangen. Meinem Körper ging es nicht gut. Diese Energietiefs kamen dann auch noch dazu. Und erst nach 1,5 Jahren und der Ernährungsumstellung habe ich dann erstmal festgestellt, hat ja doch ganz viel zu tun. Und ich muss ja dann auch sagen, ich hatte damals so knapp Kleidergröße 42 durch diese falsche Ernährung und habe dann eben durch diese Ernährungsumstellung, ich bin dann auch zum Ayurveda gekommen, wo ja auch das typgerechte Essen in großen Vordergrund steht, und war dann plötzlich mit normalem Essen, also ich habe jetzt nicht gehungert, ich habe ganz regelmäßig gegessen, war plötzlich auf Kleidergröße 36. Und das ist natürlich ja auch ein Beweis, wie sehr ja die Ernährung auf alles einen Einfluss hat, ne? Auch auf das Wohlbefinden ist ja auch eine psychische Sache. Wenn man sich selbst im Körper dann nicht mehr wohlfühlt und man in der Umkleidekabine steht und fragt sich, wie konnte es denn so weit kommen? Ich esse doch gar nicht so viel. Ne? Also man isst dann aber das Falsche und das ist das Problem.
Okay, und du hast dich dann entschlossen, dich selbstständig zu machen. Womit genau?
Ich bin jetzt im Bereich Familienernährung tätig. Also ich nenne mich nicht Ernährungsberaterin, auch wenn ich das tun könnte. Aber Ernährungsberater arbeiten immer schon mit kranken Leuten zusammen. Und das möchte ich nicht. Mein Ansatz ist präventiv und der richtet sich an Familien. also speziell an Mütter, die das Thema Familienessen eben im Alltag nicht so richtig so unterbringen können, wie sie sich's gern erhoffen, dass sie im Beruf vielleicht erfüllt sind, aber wenn sie nach Hause kommen, so diesen Kontrollverlust eben auch spüren, dass sie nicht wissen, wie sie jetzt diesen Abend, die Abendmahlzeit planen oder was sie überhaupt kochen sollen, weil sie entweder keine Idee haben oder sie haben nichts im Kühlschrank oder das Kind ist wählerisch oder es gibt noch verschiedene Geschmäcker am Tisch, wo man sowieso jetzt nicht einen Geschmack an sich treffen kann und das eben dann auch bei der Mutter zu Frust führt und dann dieser Gedanke, warum habe ich überhaupt gekocht, weil wenn doch sowieso keiner isst, ne?
Ja.
Und dann ist das so eine Abwärtsspirale und ich sage aber, genau diese Zeit am Tag ist so wichtig, weil wir diese Zeit mit unserem Kind zusammen verbringen und meistens die Abendmahlzeit auch die einzige Mahlzeit in den Familien ist, die gemeinsam eingenommen wird unter der Woche. Und die dann in Stress und Diskussion übers Essen zu beenden und nicht schön zu erleben, macht eben den Alltag kaputt. Und jeder Tag bestimmt ja dein Leben. Also du, so wie du deinen Alltag erlebst, so ist eben auch deine Lebensqualität am Ende. Und da haben wir doch gerade bei solchen wiederkehrenden Erlebnissen wie das Thema Essen, sage ich jetzt mal, wirklich das voll in der Hand, das als so schön und als wirklich als absolute Routine zu etablieren, weil es kommen ja genug unvorhersehbare Sachen auf uns als Mutter, sage ich jetzt mal, als Familie zurück. Da wird das Kind noch vorzeitig von der Schule abgeholt, weil es krank ist oder zu einer Spielverabredung gefahren oder noch zur AG und dann dauert es länger und dann sind wir voll im Stress und im Chaos, weil ja das Kind soll ja am Ende irgendwann um 8, 8:30 im Bett liegen, wann auch immer. Und dann haben wir nun mal nur die begrenzte Zeit. Und da ist eben mein ganz großes Herzensthema, in 4 Schritten genau zu diesem Familienalltag zu kommen, dass er eben mit Achtsamkeit und ja auch Wertschätzung und auch für uns als Mutter ein schöner Teil des Tages wird. Und nicht so nach dem Motto, ah, ich würde jetzt lieber arbeiten gehen, als das jetzt zu tun.
Okay, ja, also ich fühle mich ja bis zu einem gewissen Grad ertappt, weil diese Sache mit leerem Kühlschrank und irgendwie dann auch so keine Energie mehr zu haben zum Kochen, die kenne ich auch und auch. Aber mein Kind ist ja Gott sei Dank schon groß. Wie haben denn deine Kinder darauf reagiert, dass du also die Küche umgestellt hast?
Die kennen sie ja gar nicht anders. Also ich
die kennen sie nicht anders, okay.
Die kennen es nicht anders. Also Fokus Essen war schon immer drauf und es gibt auch Regeln bei uns, zum Beispiel das Thema Süßigkeiten. Nach um 5 gibt es keine Süßigkeiten mehr und die Süßigkeiten sind auch in der Anzahl jetzt, sage ich, begrenzt. Es gibt keine Verbote, aber es gibt Regeln und die kennen sie in- und auswendig. Und wenn sie dann irgendwann ankommen, sage ich immer, guck mal auf die Uhr, ah, ist schon nach um 5, hast recht.
Ah, super.
Und genau, also von daher, es ist einfach, die kennen es nicht anders und manchmal ist es eine Herausforderung, wenn wir jetzt im Ausland unterwegs sind und mein Sohn ist dann vielleicht doch nicht alles. Der war, als wir letztes Jahr 5 Wochen in Thailand waren, da hat er 80% Bratreis gegessen. Aber immerhin zum Frühstück, Mittag und Abendessen Bratreis, den hat er geliebt. Hat zwischendurch auch mal was anderes probiert, aber er ist im begrenzten Sinne offen dafür. Aber wir finden immer was. Also kein Kind ist jetzt irgendwie so, dass es nichts findet auf der Speisekarte.
Ja. Ja, ist immer schwierig. Okay, magst du uns diese 4 Schritte kurz einmal erklären, wie das funktioniert?
Ja, genau. Also der erste Schritt ist wirklich der, der am meisten auch Zeit in Anspruch nimmt. Das Essen kochen ist der letzte Schritt. Für alle, die jetzt meinen, das ist vielleicht der erste Schritt. Nein, der erste Schritt ist wirklich das Thema Mindset. Was denke ich über das Thema Essen? Was bringe ich vielleicht noch aus meiner Kindheit mit? Was möchte ich gern meinem Kind vermitteln? Und warum möchte ich das jetzt verändern, was ich bisher ja so gelebt habe? Und wir bleiben da auch erstmal relativ lang bei diesem Warum. Weil, wenn es nämlich kritisch wird, wieder der Alltag zuschlägt oder eine andere Freundin sagt, wieso machst du denn das so? Oder das irgendwie kritisch betrachtet oder die eigene Mutter sagt, Mensch, echt jetzt Süßigkeiten gehören doch zur Kindheit dazu. Wieso lässt du denn dein Kind keine Süßigkeiten essen? Dann ist es ganz, ganz wichtig, hier erstmal eine wirklich feste Basis zu haben. Warum möchte ich, dass meine Kinder jetzt anders essen als vorher? Warum sollen sie mehr Gemüse essen? Warum sollen sie jetzt keine Fruchtsäfte mehr zum Beispiel trinken? Warum möchte ich das umstellen? Und hier gehen wir wirklich auch rein und finden das Warum der Mutter. Bei jedem ist es auch unterschiedlich. Manche haben eben die Ängste noch aus ihrer eigenen Kindheit zum Beispiel. Oder jetzt neue Ängste, dass das Kind nicht übergewichtig wird oder nicht übergewichtig bleibt, sage ich jetzt mal. Ne? Weil der Kinderarzt vielleicht doch schon was dazu gesagt hat zum BMI. Also hier gibt's ganz unterschiedliche Sachen. Die festigen wir erstmal. Wenn wir das gefestigt haben, dann geht's um das Thema Wissen. Was ist denn jetzt überhaupt? Was sind denn Kohlenhydrate? Wo kommen die denn überhaupt her? Wie kann ich die meisten Vitamine und Mineralien in mein Leben bringen, für mich und mein Kind, ohne dass ich jetzt einen ganzen Teller voll esse. Es gibt ja diese Superfoods zum Beispiel, wo wir jetzt gut das ja von Nahrungsergänzungsmitteln, sage ich jetzt mal, wegkommen oder auch gar keine einsetzen müssen, weil wir im Frühstück Leinsamen oder Chiasamen mit reinpacken, statt jetzt nur Haferflocken oder Cornflakes zu essen, ne? Um das einfach auch ein bisschen aufzuwerten und zu gucken, wo kommt denn jetzt eigentlich was her und wie kann ich das alltagstauglich, das ist mir immer wichtig, alltagstauglich in den Alltag integrieren. Und dann geht es um das Thema Planung. Wie plane ich? Gibt so viele unterschiedliche Ansätze zum Plan. Gibt nicht nur einen. Deshalb sind alle Beratungen bei mir individuell, weil nicht auf alle Familien im deutschsprachigen Raum passen 4 gleiche Schritte, sondern wir gucken, wie es eben im Alltag passt und welche Herausforderung eben gerade auch zu meistern ist. Und wenn wir bei der Planung durch sind, dann sind wir beim Umsetzen. Wie kann ich denn jetzt Zeit sparen, kochen? Was sind schnelle Rezepte, dass trotzdem alle zufrieden sind? Und wie kann ich unterschiedliche Geschmäcker am Tisch so befriedigen, dass es eben mit einmal kochen trotzdem klappt, ne?
Ja, ich stelle mir das auch spannend vor, weil, also mein Mann, der ist ein totaler Fleischtiger, der musste immer Fleisch am Tisch haben, jeden Tag. Aber den hätte ich, und ein absoluter Gemüseverweigerer. Was machst du mit solchen Leuten? Das ist schwierig, oder?
Das ist schwierig. Also wenn man mit seinem eigenen Vorbild das nicht schafft. Letztendlich muss man aber auch sagen, wer kocht denn in der Familie und wer geht einkaufen? Das wäre ja erstmal zu klären. Und dann ist es auch, kann man nochmal mit dem Partner auch sprechen und Aufklärungsarbeit leisten, weil gerade auch beim Thema Essen sollten die Eltern an einem Strang ziehen, dass sie eben dasselbe vermitteln wie auch bei den anderen Sachen, weil es ist eine Gewohnheit, die hier etabliert wird. Und da wollen wir doch das Beste für unsere Kinder auch etablieren, ne? Wenn Papa jeden Tag Fleisch isst, wird es natürlich schwer, dem Kind zu vermitteln, dass maximal 2-mal Fleisch in der Woche ausreicht, um eben auch auf den Energiebedarf des Körpers zu kommen, sage ich jetzt mal. Und also da muss man schon gucken, wie man dann den Mann noch mit ins Boot holt und reinholt und sagt, hier, guck mal, auch wenn du jetzt noch keine Beschwerden hast, weil das sind die meisten Argumente, dass die Männer keine Beschwerden haben, ist es ja doch nicht, dass die Krankheit nicht schon in dir spielt, ne? Weil man muss ja immer gucken, was fördert zum Beispiel Entzündung, wann war das letzte Blutbild, ist das gut, ist das schlecht, ist natürlich auch die Frage, was wertet der Arzt aus? Nicht alle Ärzte können das Blutbild so auswerten, dass es auch stimmig ist, und die Werte, die abgenommen werden, müssen natürlich auch also geguckt werden, welche sollen denn überhaupt kontrolliert werden, ne?
Ja. Okay, das war bis 2023, wo du angefangen hast damit, und du hast am Anfang gesagt, dass du in zweifach selbstständig bist. Was machst du denn noch?
Also ich habe ja mit der Buchhaltung aufgehört und bin ja seit Anfang 24 hauptberuflich selbstständig. Und habe dann aber nach dem ersten Jahr Selbstständigkeit gemerkt, ach, na ja, irgendwie fehlt doch noch so ein bisschen der Buchhaltungsaspekt und habe dann noch das Gewerbe erweitert um das Thema Freelancer in der Buchhaltung und mache jetzt hier nochmal Projekte bei anderen Firmen und bringe mich da noch mit ein. Und dadurch habe ich natürlich auch, weil das hier in Berlin ist, auch nochmal die menschlichen Kontakte, weil so ist es viel online. Ich habe zwar auch viele Kochworkshops hier in Berlin, wo ich nochmal mit Menschen zusammenarbeite, aber so dieser menschliche Kontakt, der hat mir dann doch nochmal ein bisschen gefehlt und ich wollte die Buchhaltung, die mich ja mein halbes Leben lang bisher begleitet hat, nicht ganz wegschubsen und habe dann einmal jetzt in der Woche noch eine Freelancer-Stelle und bin da jetzt noch in der Projektbuchhaltungsarbeit tätig und werde jetzt auch wieder was implementieren.
Ah, schau, ja. So ganz lassen einem diese Dinge halt doch nicht los, gell?
Ja, richtig, genau.
Aber
wäre auch
finde
nicht
ich toll.
Fair, das wegzuschubsen.
Ja, eh. Na, finde ich auch toll, wenn man das alles unter einen Hut bringen kann. Das ist ja super.
Ja.
Okay, liebe Jeanette, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, wie kann man das?
Also, erstmal einen Termin vereinbaren und wir sprechen erstmal 30 Minuten lang zusammen und du, derjenige, der anruft oder wir zoomen, wie auch immer, schildert mir erstmal seine Situation und dann müssen wir erstmal gucken, kann ich überhaupt helfen? Weil es ist natürlich auch immer wieder das Thema, sind zu viele Krankheiten involviert, kann ich eben auch nicht beraten. Ne? Also ich kann höchstens dann mit einem Ernährungsplan, den jemand schon vorher gemacht hat, beziehungsweise Diagnose, dann darf ich das tun. Aber ansonsten sind mir natürlich auch Hände gebunden. Aber anrufen und wir sprechen drüber, ist es ein wählerischer Esser, liegt es an der Ideenlosigkeit, an zu wenig Energie? Weil da wollen wir natürlich hin, dass es wieder Energie gibt und das ist auch Lebensqualität, wenn man wieder voller Energie auch an dieser Zeit des Tages ist. Und da kann man sich dann unter küchenfamilie.de Terminvereinbarung einen Termin aussuchen.
Sehr gut, super. Ja, dann vielen Dank, liebe Jeanette, dass du uns da Einblick gewährt hast in dein Leben und auch in deine spannende berufliche Entwicklung. Und dieser Gedanke, eine ganze Familie in die Küche zu bringen, ja, da irgendwie auch auf alle einzugehen, finde ich sehr, sehr schön. Der gefällt mir sehr gut. Möchtest du uns zum Abschluss vielleicht noch den einen Tipp geben, den bezüglich Ernährung oder auch Mindset, den du besonders wichtig findest?
Ja, ich werde ganz häufig gefragt, was soll ich denn nun essen?
Ja.
Und oder was soll ich denn nicht essen? Weil das Thema Essen ist für die meisten so ein großes, unfassbares, großes Feld, dass sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und da ist immer meine Antwort, so naturnah und unverarbeitet wie möglich die Sachen im Supermarkt einzukaufen, dass eben je länger die Zutatenliste ist, desto mehr ist es verarbeitet und einfach zu gucken, auch nochmal von der Sichtweise, was sagt mein Herz dazu oder mein Verstand, ist es jetzt wirklich gut oder ist es schlecht? Also sobald Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker im Spiel sind, wieder zurückstellen, man tut seinem Körper und seinem Darm gar nichts Gutes, sondern man breitet quasi den roten Teppich für Krankheiten aus. Und da einfach hinzugucken und immer mit einem Einkaufszettel einkaufen zu gehen, weil was gekauft wird, wird auch gegessen.
Ah, das ist eine gute Idee, ja.
Ja, was gekauft wird, wird gegessen. Niemand kauft was ein und schmeißt es dann dahinterher weg, weil er sagt, ah, was habe ich denn hier gekauft? Nee.
Ja, und er vergisst auch nicht die Hälfte, ne? Also
und
die dann verhindert, dass man das, was man sich eigentlich vorgenommen hat, doch noch kocht.
Genau,
ja.
Genau, richtig, ja. Also Einkaufszettel und so naturnah wie möglich einkaufen. Und dann wird es auch meistens günstiger, der Einkauf, weil A, hat man nur das gekauft, was auf dem Zettel steht und B, ist es eben auch, die unverarbeiteten Sachen sind eben auch günstiger, wenn man nicht die Limonade oder Energy Drinks mit nach Hause schleppt, ne?
Ja. Okay, super. Na, das ist ja sehr, sehr wertvoll. Ich hoffe, damit können wir viele Leute inspirieren. Ich danke dir sehr, sehr gern, herzlich für das Gespräch. Es war mir eine große Freude. Und unserem lieben Publikum kann ich nur empfehlen, schaut euch mal die Webseite an von Jeanette Albrecht und lasst euch auch inspirieren oder macht einen Kontakt. Und schaltet in 2 Wochen wieder ein zur nächsten Folge von Baba Hamsterrad. Servus Berufung. Baba.
Baba.